wir Röcken nähen, zu Schuhen Drähte drehen, dass du kannst und nichts dazu. Aber ob wir Neues bauen oder Altes nur verdauen, wie das Gras verdaut die Kuh, ob wir in der Welt was schaffen oder nur die Welt begaffen, dass du das tut, was dazu. Wir rüstig und geschäftig, wo es gilt, so wirken kräftig, immer greifen tapfer zu. Oder ob wir schläfrig denken, Gott wird schon im Schlafe schenken, dass du das tut, was dazu. Drum ihr Bürger, drum ihr Brüder, alles eines Bundes nieder, was auch jeder von uns tut. Alle die, die's nicht gesungen, so die Alten, wie die Jungen, tun wir was dazu. Alle die, die's nicht gesungen, so die Alten, wie die Jungen, tun wir was dazu.
Bevor ich meinen Gast vorstelle, möchte ich noch ein paar Worte zu dem Bürgerlied sagen, das ihr eben gehört habt und das Namensgeber für meinen Podcast war. Tun wir was dazu. Geschrieben wurde das Lied 1845 von Adalbert Harnisch im Vormärz für die Oppositionsbewegung. Das liberal gesinnte Bürgertum organisierte sich in Bürgervereinen, um für bürgerliche Rechte und nationale Einheit zu kämpfen. Auf den Einsatz eines jeden Bürgers sollte es ankommen. Das Bürgerlied entwickelte sich zum Volkslied. Im 19. Jahrhundert wurde es Teil der Arbeiterbewegung. Nach einer Rezeptionslücke wurde es Mitte der 1960er und 70er Jahre Teil der Folkbewegung mit Interpreten wie Hannes Wader und Zupfgeigenhansel. Viele Leute der alten linken Szene kennen das Lied. Es ist auch ein Lied gegen jede Form von Faschismus, Diktatur und Unterdrückung. Es ruft zum Handeln auf. Es ist ein Lied gegen Obrigkeiten, für sozialen Zusammenhalt, für Gerechtigkeit, für politisches Engagement. Statt dass wir uns mit Nebensächlichkeiten beschäftigen, ist gerade wieder wichtiger denn je, sich gegen Autokraten wie Putin und Trump zu wehren. Wir müssen den Kampf für Bürgerrechte, für Demokratie wieder aufnehmen. Wir müssen uns für unser geeintes, demokratisches Europa einsetzen. Wieder einmal müssen wir etwas dazu tun, zusammenstehen, uns organisieren, gegen die Potentaten, für unsere Freiheit. Und jetzt freut euch auf den Bürger Henry, der viel dazu tut, zur Bewahrung unserer Freiheit, gegen russischen Freiheitsraub, russischen Terror, russische Propaganda und vor allem gegen die Verdrängung der Gefahr. Ja, guten Tag, Henry. Heute ist der 7. April 2025 und ich freue mich, dass ich dich interviewen kann. Wir haben uns ja durch Twitter kennengelernt, aber inzwischen haben wir uns auch schon oft bei Veranstaltungen und Demos getroffen. Du lebst ja in Berlin. Viele kennen dich durch deinen Protest vor dem russischen Haus. Vielleicht magst du erzählen, wie es eigentlich dazu gekommen ist und wann du das erste Mal gemacht hast.
Ja, hallo Sabine, grüß dich. Also ich bin im Grunde seit 22 war ich immer am 8. 9. Mai auf den Veranstaltungen zum sogenannten Tag des Sieges in den Mahnmalen in Berlin und war erstaunt, was die Russen dort, wie sie sich dort verhalten. Ich hatte eigentlich gedacht, dass sie sich mehr Demo zeigen vor dem Ukraine-Krieg. Es war genau das Gegenteil. Und nach den Erfahrungen im letzten Jahr, also 8. 9. Mai 2024, habe ich gesagt, du musst Orte aufsuchen, die Russen besuchen und muss mit denen ins Gespräch kommen. Kurz überlegt, Restaurants, Supermärkte und bin dann auf das russische Haus gestoßen und dachte, ist ja verrückt, dass das Haus nicht geschlossen ist. Aber gut, dann nutzt du das. Da werden wahrscheinlich viele russische, deutsch-russische Besucher sein. Stell dich da mal hin. Und dann habe ich so, ich glaube, Ende Juni letzten Jahres habe ich mich dort ein-, zweimal die Woche hingestellt mit Ukraine-Fahne und wollte mit den Leuten ins Gespräch kommen.
Also der Anlass war eigentlich nicht der Beginn der Invasion, sondern dass du erlebt hast, wie die Russen sich da in Berlin benehmen.
Jetzt,
Das
ja, zunehmend, also ich sag mal, der Beginn der Invasion, da war das alles noch sehr soft und zaghaft und zurückhaltend von den Russen. 23 stand ich dann alleine schon da mit einer Ukraine-Fahne an den Mahnmalen. Habt ihr gemerkt, da wurde ich bespuckt. Zum ersten Mal als Nazi beschimpft in meinem Leben. Das habe ich dann erstmal so als Erfahrung hingenommen. Und 2024 hatte ich dann zusammen mit Rainer Sonneberger und noch jemand anderem einen etwas größeren Protest organisiert. Da haben wir einen großen Kranz machen lassen, mit ukrainischen Farben. Da stand da drauf zum Tag des Sieges, so nennen die Russen das, gegen Invasoren gestern, heute und morgen. Und die Erfahrungen haben mich halt letztendlich schockiert, also wie sehr, also teilweise auch sehr aggressiv die Leute auf uns reagiert haben. Und das war denn der Punkt, wo ich sagte, okay, stell dich da mal fürs russische Haus und sprich mit den Menschen.
ja, warum ist das eigentlich noch da, dieses russische Haus? Also meines Wissens wurde das sanktioniert.
Ja, das ist eine sehr gute Frage, Sabine. Dem ist so, also die Betreiberinstitution des russischen Hauses mit einem für mich meist unaussprechlichen Namen, die steht unter EU-Sanktionen. Also im Grunde müsste dieses Haus geschlossen werden. Aber tja, weder auch von Bundesebene noch auf der Ebene der EU und auch erst recht nicht auf Landesebene agieren politische Akteure so, dass sie es vorantreiben, dieses Haus zu schließen. Gegenteil, es gab einen ehemaligen Politiker, Volker Beck, der hat es versucht auf dem Klageweg zusammen mit einem Staatsrechtler, Patrick Heinemann. Und es ist denen auch nicht gelungen. Ja, das ist auch, ich sag mal, dann der zweite Teil meiner Aktion von dem russischen Haus, dass ich dann, also das mit den Besuchern dort ins Gespräch zu kommen, das gelingt auch da nicht sehr gut. Also da stoße ich, also es ist nicht schwarz-weiß, aber ich würde mal sagen anthrazitweiß. Ich stoße da auf wenig gesprächswillige Gesprächspartner. Und von daher dachte ich, okay, ich stehe jetzt da und dass ich dort mittlerweile täglich stehe, am Anfang war das vielleicht ein, zweimal die Woche, soll auch ein Stück weit die Politik darauf hinweisen, dass das Haus eigentlich geschlossen werden musste.
Ich glaube, ohne dich wüsste ich gar nicht, dass es das russische Haus gibt. Ich bin eigentlich durch dich erst darauf aufmerksam geworden und habe mir dann mal angeguckt, was sie da so anbieten. Und das ist ja die pure Glorifizierung der russischen Föderation, also ihre Geschichte, also wie großartig sie sind und was für eine tolle Kultur sie haben und Peter der Große und was weiß ich nicht alles.
Ja, das oder sehr, erstmal sehr harmlose Themen wie Tanzkurse, Schachkurse, Sprachkurse. Dieses russische Haus hat 29.000 Quadratmeter. 29.000 Quadratmeter.
Riesig.
Im Grunde weiß auch niemand so genau, wie die Fläche genau ausgefüllt wird, ne? Da gibt es zwei Kinosäle, einen großen Theatersaal und so weiter und so fort. Das weiß man. Aber das sind viele, viele, viele Einheiten, wo man im Grunde nicht genau weiß, wie werden die genutzt. Vieles ist zum Beispiel auch eine Institution, die machen einfach Übersetzungen. Staatlich geprüfte Übersetzer. Das schickt der Senat Ukrainer auch hin, damit sie ihre Unterlagen übersetzen können, die benötigt werden.
Wir hatten ja eine ukrainische Familie mal aufgenommen und dann bin ich ja mit Katharina auch mal da gewesen, habe mir das angeguckt und Katharina sagte, wieso gibt es denn hier ein russisches Haus und kein ukrainisches Haus? Also die war ganz irgendwie
Ja.
berührt, ja.
Und es ist, die Strategie ist im Grunde halt mit ganz normalen kulturellen Themen Normalität vorzugaukeln. Es gibt aber keine, wirklich keine Veranstaltung, die irgendeiner Art und Weise kritisch, staatskritisch ist. Also das muss man sich vergegenwärtigen, sondern die Strategie ist eigentlich, das, was gerade weltpolitisch passiert, so mit so simplen kulturellen Dingen zuzudecken und sagen, ach, wir sind doch ganz normal. Dieses ganz normal kann man dann auch nutzen, naja, komm, wir sind ja gar nicht so schlimm und es wird vieles gegen uns geredet, aber schaut doch mal, ne? Wir machen hier ganz normale Arbeit, aber die Menschen, die dort ein- und ausgehen, da gibt es wenige Menschen, die zum Beispiel auf mich zukommen und sagen, gut, dass du hier stehst und ich finde das nicht richtig, was Russland macht. Also das muss man sagen, das bewegt sich vielleicht im Bereich von einer von tausend oder eine von tausend, die das auch mir schon mal gesagt haben, von Besuchern des russischen Hauses. Einer von hundert sind auch Ukrainer, die dort ein- und ausgehen. Ich teste das immer an, indem ich zu den Leuten sehr freundlich sage, Slava Ukraini. Und dann kriegt man entweder ein langes Gesicht, öfters auch ein Slava Russia entgegengerufen. Und ja, manchmal ist es einfach so, dass auch Leute Egerium Slava rufen.
Da
Ne?
es kein ukrainisches Haus gibt, ist es vielleicht dann für die Ukrainer auch die einzige Möglichkeit, so in ihrer Sprache, viele sprechen ja Russisch, obwohl sie, ich weiß es von unserer Familie, die sprechen eigentlich beides, Ukrainisch und Russisch, und haben das Russische zu Hause völlig abgelegt. Also sie sprechen aus Prinzip nur noch Ukrainisch, aber dann ist es vielleicht eine Möglichkeit, irgendwie in ihrer Sprache irgendwie was zu machen da. Stelle ich mir so vor. Aber es ist ja schon merkwürdig, dass der Krieg wird ja anscheinend verschwiegen.
Das auf jeden Fall. Und nicht nur verschwiegen, es gibt auch selbst Kinder, die dann aus dem russischen Haus auf mich zukommen und sagen, warum stehen Sie hier mit der Fahne und provozieren uns? Wo
Das
ich
ist
dann
irgendwie
nachhake.
verkehrte Welt.
Ja, vor allem, wo ich dann nachhake und sage, hey, mal ehrlich gesagt, warum provoziere ich denn mit der Fahne? Kannst du mir das mal erklären? Ja, sie sind unsere Feinde, kommt dann zum Beispiel das eine Antwort. Ne? Also es ist schon, also man merkt schon, dass dort in eine ganz gezielte Richtung auch gearbeitet wird.
Die Propaganda wirkt. Jetzt kommt ja
Genau.
bald wieder der 8., 9. Mai. Du hast ja schon erzählt, dass du letztes Jahr da schlimme Sachen erlebt hast und dass das für dich auch eine Motivation war, aktiver zu werden. Gibt es Pläne jetzt für dieses Jahr, 8., 9.
Ja.
Mai? Vielleicht kannst du da was zu sagen.
Ja, also vielleicht noch mal ganz kurz zum letzten Jahr. Ich habe dort nicht nur schlimme Sachen erlebt. So. Es gab auch immer wieder Leute, die auf uns zugekommen sind. Wir hatten einen großen Kranz, ne? Mit dem großen Kranz standen wir da. Ich stand daneben, habe die ukrainische Fahne gezeigt. Es gab immer wieder Leute, die auch gesagt haben, gut, dass sie das machen. Aber es gab natürlich auch, und das ist mir letztes Jahr aufgefallen, die Inszenierung im Background. Welche Veranstaltungen das angemeldet werden, welche Leute da auftreten. Das ist mehr und mehr orchestriert. Also letztes Jahr war noch so, dass eine Russin, die mittlerweile ein 20-jähriges Einreiseverbot in die EU hat, die trat da, die kamen richtig mit zwei Bussen an, alle
Okay.
mit roten Shirts gekleidet und haben dann auf Russisch, ich spreche leider halt kein Russisch, sodass ich das selber nicht verifizieren konnte, aber dann war jemand in diesem Grüppchen, die sich dort halt um den Kranz versammelt haben, der sagte, Hey, die haben eben gesagt, wir nehmen uns den Donbass, wir nehmen uns die Ukraine und Moldawien und dann das Baltikum. Und dann Rassia, Rassia, Rassia rufen. Also da war ich schon erstaunt. Es sind auch viele Polizisten da gewesen, da bin ich zum Polizisten hingegangen, sagen sie, die haben da eben das und das gerufen, wurde mir gesagt. Und sagte, ja, weiß ich nicht, ich kann kein Russisch und so. Ich sage, das geht doch nicht. Das können die doch nicht hier postulieren. Ja, tut mir leid, ich kann kein Russisch und ich kann das nicht irgendwie kontrollieren. Das war's. Ist das jetzt eine schlimme Sache? Ich finde schon, also ich sehe schon das so, dass es letztendlich möchte Russland Europa unterjochen. Es geht darum, Europa im Grunde letztendlich unter russischen Schutz in Anführungsstrichen zu stellen. Und die Ukrainer, ja mein Gott, die zahlen eigentlich mit Blut und Zerstörung für die Verteidigung eigentlich von uns. So, das ist auch der Hauptbasis meines Ukraine-Engagements. Ich habe vorher nichts mit der Ukraine zu tun gehabt. Bin aber überzeugter Europäer. Ich finde, je mehr ich gereist bin, habe ich gemerkt, hey, wir leben eigentlich, es ist ein Geschenk, in Europa geboren zu sein. Und was für eine tolle, vielfältige Gesellschaft haben wir. Und erst darauf basierend ist mein Ukraine-Engagement entstanden, dass ich gemerkt habe, es ist wichtig, es ist sehr, sehr wichtig, dass die Ukraine, also dass Russland da eigentlich vollumfänglich auch verliert.
Ja, gibt ja so zwei Aspekte, denke ich. Einmal so die Empathie. Jetzt war es jetzt vor 2, 3 Tagen, dieser Angriff, wo 9 Kinder sind ermordet worden mit einer Rakete, mit Streumunition. Und ich denke mal, jeder Mensch, der ein Herz hat, der müsste doch total getroffen sein und sagen, das ist meine Güte nochmal, das muss gestoppt werden. Also einmal so diese Empathie, die man doch eigentlich aufbringen müsste, dass auf unserem Kontinent diese Dinge passieren. Und dann die zweite Sache, dass Russland es ja wirklich auf ganz Europa abgesehen hat und unsere Demokratien im Grunde zerstören will. Das ist der Sinn der Sache. Und ja, diese Wiederherstellung der alten Sowjetunion und ja, aber im Grunde noch darüber hinaus unsere Demokratien destabilisieren will. Wie kommt das? Ich meine, Berlin ist ja auch eine große Stadt. Da leben 4 Millionen Leute,
Ja,
Menschen.
circa 4 Millionen.
4 Millionen Menschen. Und wir waren ja auch schon auf Demonstrationen. Und ja, dann waren wir doch ein bisschen enttäuscht, dass relativ wenig Menschen dann kommen. Und ich frage mich auch, warum kriegen die Leute das nicht mit? Verstehen die das nicht? Sehen die nicht diese Verbrechen, die Russland begeht? Und verstehen die denn nicht, dass wir alle gemeint sind?
Also das ist auch meine Erfahrung, also also was die Breite der Gesellschaft angeht, die reichhaltigste Erfahrung habe ich natürlich jetzt vom russischen Haus gemacht. Ne? Da stehe ich mittlerweile, ich versuche es irgendwie einzurichten, wenn mein Leben das hergibt, da täglich zu sein. Das ist nicht den ganzen Tag so, ich sag mal, 1 bis maximal 3 Stunden, so wie ich das irgendwie in meinen Alltag integriert bekomme. Und da laufen natürlich auch viele Leute vorbei. Klar ist etwas ein bisschen Berlin-typisch, auch sehr viele Touristen, ne, weil es ist ja in Mitte. Ne. Aber ich merke schon auch, naja, es gibt vielleicht schon so 10% der Menschen, die vorbeilaufen, die zeigen mir den Daumen hoch, die nicken zustimmend, wenn ich da stehe. Explizit kommen auch immer wieder Leute auf mich zu unter diesen 10%, die sagen, danke, danke, dass Sie hier stehen. Oder wir finden es wichtig, dass Sie hier stehen. Da sind wir aber im Bereich von 10%.
Wie
Die
erklärst du dir das?
anderen 85%, die laufen teilnahmslos vorbei. Also da kriege ich keine großen Reaktionen. Interessanterweise, sobald es polnische und britische Touristen sind, die reagieren immer sehr, sehr zustimmend. Ja, wie erkläre ich mir das? Ich sag mal, ein Grund, weswegen ich da aufstehe, ist, dass die Russen, die dort ein- und ausgehen, also nehmen wir jetzt mal das Thema Kriri-Ri im Angriff, was ja wirklich heftig war, ein heftiger Angriff auf die Zivilbevölkerung. Da hat das, also ich weiß es konkret von dem russischen Haus in Malta, die haben am Folgetag einen Kurs angeboten, Kerzen bemalen. Ne, so mit Ostersträußchen. Es gab dann jemand in Malta, mit dem ich auch in Kontakt stehe, der dann eine Blume hingelegt hat und auf Kriri-Ri verwiesen hat. Und ähnlich läuft das in Berlin. Also es geht darum, die Leute sind in ihrem normalen Leben. Die denken über Kerzenbemalen nach oder Tanzkurse und so weiter und so fort. Und ich stehe dann da mit der Ukraine-Fahne, weil ich sage, ich weiß als Psychologe, dass Verdrängung ein wichtiger Mechanismus ist, um auch, ich sag mal, das Leben zu bewältigen. Und die Russen verdrängen dort vieles.
Ja, viele Deutsche vielleicht auch, verdrängen auch.
So, genau. Und sie nehmen halt, letztendlich stehe ich da, wo ich quasi mit der Fahne gegen die Verdrängung arbeiten möchte. So dass, wenn sie mir begegnen und das sehen, dass sie automatisch ein Stück weit auch an diesen Konflikt denken müssen. Dass sie ihn nicht wegschieben können. Dass sie nicht an Kerzen bemalen oder Geige spielen oder denken. Und ähnlich ist es bei den Leuten, die vorbeigehen. Ich glaube, vieles hat mit Verdrängung zu tun. Wenn man sich überlegt, wir haben ja noch viele andere Konflikte in der Welt. Das ist ein normaler Mechanismus, mit dem die Menschen ihren Alltag organisieren.
Ich glaube, Nicole Deitelhoff hat das neulich gesagt. Also sie erlebt das auch. Sie hat das Gefühl, das wäre, als würden die Leute eine Decke darüber werfen, damit sie das nicht sehen und
Ja.
nicht daran denken müssen. Das fand ich ein ganz gutes Bild. Ich mache eine
Aber wie
Decke
gesagt,
darüber.
ja, aber wie gesagt, also diese Decke, das ist ein ganz normaler menschlicher Mechanismus. Wenn ich diese Decke nicht über den Konflikt der Houthis, das Metzeln in Mali drüber werfe, über den Gaza-Konflikt, über den Ukraine-Konflikt, dann werde ich auf Dauer verrückt. So, das muss man einfach sehen. Also, das ist für den Normalbürger auch ein Stück weit ein Überlebensmechanismus.
Nur die Lawine kommt
Nur,
ja auf uns zu.
ja, nur, also dafür habe ich Verständnis. Nur das Wichtige und Gefährliche, was ich in der jetzigen Situation sehe, weswegen ich mich auch so einsetze und täglich ein Teil meiner Zeit opfere, ist, ich sag mal, ein Völkermord in Afrika ist das eine. Aber zu sehen, Europa, mein Land wird bedroht. Und wenn wir an dieser Stelle nicht wach werden, wenn wir an dieser Stelle weiter mit Verdrängung arbeiten, dann geht es uns an den Kragen. Das ist für mich eine ganz andere Situation. Ich kann auch nicht die Decke, wenn vor mir auf der Straße unten nachts eine Frau vergewaltigt wird, da kann ich die Decke nicht drüber schmeißen. Da weiß ich, durch meine Aktion, durch mein Handeln, kann ich da gezielt Leid verhindern? Und ein bisschen ähnlich sehe ich das halt auch mit der Bedrohung, die gerade, da spricht er noch nicht was über die Ukraine, die Bedrohung, die gerade Deutschland und Europa erfährt. Da muss ich aktiv die Decke wegnehmen. Ich kann Gaza nach hinten schieben oder andere Sachen nach hinten schieben, also so sehr, wie ich es betrachte. Aber dieser Punkt ist einfach zu wichtig und zu bedrohlich geworden. Und das ist mein Motor, sag ich mal.
Ja, ich überlege auch mal, was kann ich machen? Wir haben solche Bubbles in den sozialen Medien, haben auch Gruppen, aber da bleiben wir ja unter uns. Und ich überlege dann auch mal, was kann ich tun, damit wir mehr Menschen erreichen und irgendwie mal so ein Aufwachen passiert. Und dann,
Ja.
okay, mache ich Podcast, da braucht man nicht bei Twitter sein, da braucht man nicht bei Blue Sky sein. Podcast kann jeder hören oder YouTube, aber Es ist schwer. Es ist schwer, an die Menschen ranzukommen, damit sie die Decke wegnehmen und sich das angucken, was da auf uns zukommt. Ich meine, ich merke schon auch in den Nachrichten und so weiter, es wird immer mehr doch gesprochen, oh, wir müssen aufrüsten. Und ich habe auch ja heute Polen hat nicht genug Munition für einen Angriff. Also das kommt ja schon. Und ich hören die Leute das denn nicht? Also ja, seit
Das
3 Jahren,
ist
ja.
ja. Mir hängt auch der Begriff Zeitenwende mittlerweile aus den Ohren
Ja.
raus. Weil, wenn es wirklich eine Zeitenwende gewesen wäre vor 3 Jahren, dann hätte sie andere Konsequenzen haben müssen. Schneller Munitionsfabriken aufbauen, mehr dem Volk auch Klarheit vermitteln. Zu sagen, hey, jetzt fängt es an, uns an den Kragen zu gehen. Wenn wir nicht aufpassen. Und man sieht es ja, man sieht dann hier, dass irgendwelche Leitungen gekappt werden, irgendwelche Bahnknotenpunkte plötzlich irgendwie für 2, 3 Tage ausfallen und so weiter und so fort. Ja, das kann Zufall sein, aber mehr und mehr bekommt man mit, okay, da stecken auch ausländische Akteure dahinter.
Ich habe heute gerade gelesen, dass hinter dieser einen Messerattacke mit dem Polizisten, wo der Polizist gestorben ist, ich glaube, letztes Jahr war
Ja.
das, dass da schon vorher, also Tage vorher, von Russland aus per Google danach gesucht wurde. Also, dass es eindeutige Hinweise gibt, dass diese Attacken von Russland ja initiiert wurden, dass die das noch nicht gesehen, das war eine Reportage im ZDF, das muss ich mir noch mal angucken, dass also schon Tage
Ja.
vorher, danach diesem, bevor dieses Attentat begangen wurde, aus Russland schon danach gesucht. Als hätte das schon
Ja.
stattgefunden.
Ja.
Unglaublich.
Aber Sabine, da bin ich zum Beispiel jemand, ich finde, da kommt man in den Bereich, wenn wir Verschwörungsgedanken, sage ich mal. Ja, das könnte so gewesen sein und so weiter und so fort. Da lasse ich mich aus Selbstschutz nicht drauf ein. Weil da kann man sich auch sehr schnell drin verstricken. Das haben wir gemerkt bei dem ganzen Corona-Thema und anderen Themen, ne, dass Menschen sich da richtig verlieren können. Aber wenn man jetzt nur die Sachen schaut, die faktenmäßig eindeutig geklärt sind, dass plötzlich irgendwelche Beobachtungsdrohnen über kritische Infrastruktur fliegen, das gab es vor 4, 5 Jahren nicht. So, und wenn bei den Sachen bleiben und man Ich meine, da kann ja jeder auch selbst nachdenken. Ne? Also es wird sicher nicht so sein, dass die Franzosen da irgendwelche Drohnen drüber schicken und, und. Also wenn man bei den Fakten bleiben, dann merkt man schon, wie es enger wird und wie wichtig es wird zu handeln. Ich möchte den Gedanken auch nicht abtun, ne? dass auch sogar Attentate inszeniert werden und benutzt werden. Aber da sage ich immer, ach mal, abwarten, was, also da sollen die Profis ran, ne? Gute Investigationsjournalisten, ne? Jemand vom ZDF und so weiter und so fort.
Naja, wenn die feststellen, da suchen also aus Russland Leute nach einem Attentat, das noch gar nicht stattgefunden hat, das ist ja schon irgendwie komisch, ne?
Für mich ist der Punkt, wo ich einfach sage, hey, was kann ich im Alltag tun? Ne? Und da sehe ich es ähnlich. Also ich finde es gut, dass du diesen Podcast machst, weil es ein anderes Medium ist. Klar, habe ich auch dann, ne, informiere ich mich viel mehr über soziale Medien, die habe ich vorher gemieden vor 3 Jahren. Also ich merke, das ist ein Zeitdieb. Ich beschäftige mich da. Zur Information ist das auch ganz gut, aber ich habe so das Gefühl, oh Mensch, irgendwie, bewege mich dann auch in einer Bubble. Und da würde ich sagen, auch gerade ob meine Erfahrungen, die ich jetzt vom russischen Haus gesammelt habe oder manchmal, wenn ich mich gegenüber am Brandenburger Tor stelle, wenn Leute da mit Schildern stehen, Putin heißt Frieden und die NATO ist schlecht, merke ich, es ist viel wichtiger, dass wir rausgehen.
Ja, Henry, vielleicht hast du noch was zu sagen zum 8. 9. Mai, bevor wir zum Ende kommen müssen. Die Zeit ist irgendwann um. Vielleicht magst du noch mal das Wichtigste sagen für unsere Hörerinnen und Hörer.
Ja, gerne, gerne. Also, mein Vorschlag wäre, kommt bitte am 8. 9. Mai nach Berlin, unterstützt mich und andere dort, und seid die beiden Tage vor Ort. Die schönste Zeit, Berlin zu besuchen, ist von Mai bis September. Also, es ist auch ein feiner Stadtbesuch. Und kommt dorthin und unterstützt uns. Wenn euch das nicht möglich ist, es gibt auch, ich weiß, in Augsburg, in München, es gibt andere Plätze, wo Veranstaltungen stattfinden, wo dieses Thema aufgegriffen wird. Und wenn ihr an den beiden Tagen gar keine Zeit habt, überlegt euch doch einfach mal, ob ihr nicht eine Stunde in der Woche oder so viel Zeit, wie ihr erübrigen könnt, euch in die Öffentlichkeit stellt. Ich habe in Hannover gelebt, da bietet sich der Kröpke an, in Hamburg, Köln und gibt es Plätze und auch selbst in kleinen Städten. Und stellt euch mit einer Europafahne oder einer Ukraine-Fahne dahin und schaut, wie die Leute darauf reagieren. Ich kann euch sagen, die Erfahrung, die ich gemacht habe, selbst in Mecklenburg-Vorpommern, in Stralsund, ist es nicht gefährlich. Die Leute gehen euch nicht an. Der eine oder andere wird das Gespräch mit euch suchen und ihr schafft aber Aufmerksamkeit für das Thema, was wir eben besprochen haben. Es ist wichtig, dass wirklich, dass es in die Öffentlichkeit reingetragen wird, dass es eine ernste Situation ist und dass wir jetzt wach werden müssen. Ihr arbeitet somit gegen die Verdrängung.
Das war doch ein gutes Schlusswort.
Ja.
Henry,
Danke,
ich bedanke
Sabine.
mich bei dir, dass du hier mit mir gesprochen hast. Ich bedanke mich auch für dein Engagement, was du da täglich machst. Das tust du ja für die Ukrainer, das tust du aber auch für uns, damit unsere Kinder auch weiter in einem freien, sicheren Europa leben können. Wir können alle was dazu beitragen und vielleicht war das auch für einige jetzt inspirierend und dass man denkt, oh, vielleicht kann ich auch ein bisschen was tun, vielleicht kann ich noch ein bisschen Stück mehr tun.
Ich kann dir da noch ein Geheimnis verraten. Ich tue es vor allem auch für mich, für meine eigene psychosoziale Gesundheit, dass ich nicht nur die Dinge in mich reinfresse, sondern dass ich teilweise einfach auch in die Öffentlichkeit gehe und dort den Kontakt suche. Das hilft mir persönlich selber auch. Ja, das ist
Ja,
es.
danke,
Und
Henry.
vielleicht sagt der ein oder andere, hey, probiere ich mal aus.
Ja, das wäre toll. Dann haben wir
Schön.
was erreicht. Danke,
Ja.
Henry. Ich wünsche dir
Schön.
noch einen schönen sonnigen Tag.
Ja, dir
Tschüss.
auch.
Ja,
Schön.
tschüss.